Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Edition Memoria, so heißt ein Verlag, der sich seit 30 Jahren um Texte der deutschsprachigen Exilliteratur kümmert. Wie es dazu kam und warum dieser Verlag gerade heute so wichtig ist, das erzählt der Verleger Thomas B. Schumann. Außerdem geht es heute um den Debütroman von Seruja Chalef aus dem Jahr 1993. Und zu entdecken ist die marokkanische Autorin Yasmin Chami. Zu all dem begrüßt sie Tanja Lieske. 5 Romane hat die 1966 in Casablanca geborene Yasmin Chami geschrieben. Alle sind sie im französischen Spitzenverlag Actes Sud erschienen. Das verwundert nicht, denn die gelernte Anthropologin Yasmin Chami hat genau wie einst Simone de Beauvoir oder auch Jean-Paul Sartre an der Pariser Elitehochschule École Normale Supérieure studiert. Einer ihrer 5 Romane, der vorletzte, wurde nun ins Deutsche übersetzt. Tief ins Fleisch heißt er, es ist die Geschichte eines Ehebruchs mit weitreichenden Folgen. Christoph Formweg hat für uns gelesen.
Die Romankonstellation gehört zu den Klassikern des Ehedramas. Ein 60-Jähriger wendet sich nach langer harmonischer Zweisamkeit einer 25 Jahre jüngeren Kollegin zu, ohne Erklärung, ohne Aussprache. Im zuvor erschienenen Roman Médée Chérie hat Yasmin Chami die Trennung aus der Sicht der verlassenen Ehefrau und dreifachen Mutter Médée beschrieben. Nun folgt im Roman Tief ins Fleisch die Perspektive des Ehemanns Ismail, einer Koryphäe der Hirnchirurgie in Rabat. Beide Romane gehören zusammen, doch braucht es nicht die Kenntnis des Vorgängerromans. Yasmin Chami erkundet, wie ein Mann der gehobenen marokkanischen Mittelschicht tickt, der sich plötzlich als Gefangener eines grenzenlosen Begehrens fühlt. Alle Versuche, sich von der Geliebten zu trennen, scheitern. Ein Freund aus Kindheitstagen will Ismail trotzdem zur Vernunft bringen.
»Wie kann man nur so bescheuert sein?«, hatte Youssef gesagt. »Wie kann man so brillant und zugleich so dämlich sein? Das Mädchen ist so alt wie deine Tochter. Deine Frau ist dein Rückgrat, mein Bruder, die Mutter deiner Kinder. Gönn dir, was du dir gönnen musst, aber bewahre deine Familie.« Aber Ismail war nicht so berechnend. Youssefs Pragmatismus ärgerte ihn. Er sah darin eine moralische Verwerflichkeit, die er dem Zustand der ganzen Gesellschaft zuschrieb, denn für alle zählte nur die Sorge, den Schein zu wahren, und sei es auf Kosten der Wahrheit.
Von der ersten Seite an wissen Leserinnen und Leser, dass Ismail am Ende mit leeren Händen dastehen wird. Die Spannung leidet deshalb aber nicht, denn es gelingt Yasmin Chami, das Private in den Umbruchs- und Krisenerscheinungen der marokkanischen Gesellschaft zu spiegeln. Ihr Roman entwickelt seine innere Dynamik, zum einen durch die kluge Verschachtelung der Zeitebenen, zum anderen durch Ismails ständig wachsende Verunsicherung. Den Überblick verliert der sonst so selbstsichere Vorzeigearzt in schöner Regelmäßigkeit. Nicht einmal die neue Angebetete Meriem ist vor seinen Verletzungen sicher. So, als er sie in sein Haus einlädt, in dem er mit Médée 30 Jahre das Leben teilte.
Überall stieß sie auf Médée, ihr wie ein durchscheinendes Werk gewebtes Leben, die Vertrautheit einer Familie. Nichts in diesem Haus erlaubte Meriem, sich die Zukunft vorzustellen. Alles sprach von der gespenstischen Tiefe der Vergangenheit. In der langen, im einstigen Ehebett verbrachten Nacht spürte Ismail, wie sich Meriem versteifte. Ihre Verkrampfung löste eine Unruhe in ihm aus, als würde ihr Körper plötzlich wieder fremd. Kein unbekannter, aber ein unvorhersehbarer Körper, der sich den vertrautesten Regungen der Liebe entzog.
Der Preis für Ismails Respektlosigkeiten ist auf lange Sicht hoch. Seine 3 erwachsenen Kinder gehen auf Distanz. Und Médée, die neben der Kindererziehung ihre künstlerische Arbeit immer weiter verfolgt hat, findet für ihre Skulpturen internationale Anerkennung. Auch verweigert sie jede gönnerhafte finanzielle Unterstützung. Nichts soll Ismails schlechtes Gewissen beruhigen können. Mehr noch, nach der Schockstarre zu Beginn wendet sie sich wieder ihrer ersten Liebe zu.
Ein Beziehungsende ist offenbar Gelegenheit für einen Neuanfang.
So Ismails Kommentar.
Früher stürzte es Frauen in den Untergang.
Jasmin Shami erzählt in ihrem Roman »Tief ins Fleisch« die Geschichte einer festbetonierten, patriarchalischen Selbstwahrnehmung, die Risse bekommt. Ismail will nicht begreifen, dass sich auch in Marokko, zumindest in den Kreisen der Gutsituierten, die Verhältnisse wandeln. Nicht nur seine Ehefrau hat er als Künstlerin und autonome Existenz unterschätzt, sondern auch ihre Nähe zu den in Europa lebenden erwachsenen Kindern. Der Neurochirurg hat Tumore aus kranken Gehirnen herausoperiert, aber nicht die intellektuellen Potenziale seiner Familienmitglieder wahrgenommen. Auch seine Geliebte entpuppt sich als Kind der neuen Generation. Sie ist geprägt von den Lehren ihrer feministischen Mutter und setzt sich nach New York ab. Die Sprache des Romans »Tief ins Fleisch« wirkt, bedingt durch das Ärztemilieu, zuweilen etwas zu reflektierend analytisch. Doch federt Jasmin Shami dieses Manko durch die subtile Sezierung der zwischenmenschlichen Gefühlslagen ab. Sie besticht nicht nur durch die ambivalente Zeichnung von Ismails Charakter, sondern auch durch einen verstörend offenen Romanschluss.
So das Urteil von Christoph Formweg. Jasmin Shami, Tief ins Fleisch, wurde aus dem Französischen übertragen von Claudia Steinitz. Edition Converso, Karlsruhe, 192 Seiten, 22,80 Euro. Die israelische Autorin Seruya Shalev ist ja bekannt für ihre sprachmächtigen, scharfsinnigen, aber auch poetisch gestalteten Romane. Besonders erfolgreich war ihre Trilogie Liebesleben, die ab 2000 erschien und die 2007 mit Maria Schrader verfilmt wurde. Shalev schreibt, so sensibel wie unsentimental, über moderne Paarbeziehungen und Familienstrukturen. Nach ihren großen internationalen Erfolgen ist nun Seruya Shalevs Debüt aus dem Jahr 1993 übersetzt worden. »Nicht ich« heißt dieses Buch. Carsten Huck sieht darin eine Nähe zu einem weiteren Roman der jüngeren israelischen Gegenwartsliteratur.
Glücklich soll sie sein, stets gut gelaunt, voller Wärme und Zuneigung für Kind und Ehemann, dabei tough und sexy. Die Erwartungen an junge Mütter sind hoch in Israel. Als 2020 die Autorin Liat El-Gayam in ihrem Debütroman »Die Nacht ist noch jung« selbstbewusst und provozierend von der Sehnsucht einer Frau nach Jugend und ihrem Unwillen, eine gute Mutter zu sein, erzählte, schockierte das. Jetzt ist klar, dass El-Gayam durchaus nicht die Erste war, die solche Positionen vertrat. »Nicht ich« heißt der Debütroman der Bestseller-Autorin Seruya Shalev. Erschienen bereits im Jahr 1993, liegt er jetzt erst auf Deutsch vor und fügt dem Bild der Autorin Shalev als gefühlvoller, psychologisch feinfühliger Spezialistin in Herzensangelegenheiten eine unerwartet dunkle Grundierung hinzu. »Nicht ich« im hebräischen Original, lautet der Titel wörtlich übersetzt, »ich tanzte, ich stand«, drückt das innere Chaos einer jungen Frau aus, die so tough wie verzweifelt ist.
Da ich ohnehin am Telefon saß, rief ich den Ex-Liebhaber an. Er meldete sich mit knarzender Stimme. »Vielleicht willst du heute Abend mit mir feiern?« »Was denn?« fragte er erstaunt. »Meine Scheidung, den Tod der französischen Konkubine, deinen nahenden Tod, die Schwangerschaft meines Ex-Mannes. Und heute früh sind mir zudem auf einen Schlag alle Haare ausgefallen. Hattest du je einen besseren Grund zum Feiern?« »Lass uns mit einem Glas Flüssignahrung anstoßen. Ich habe ja gehört, kauen kannst du nicht mehr.«
In knapp 90 Szenen, die Shalev in Zusammenarbeit mit ihrer Übersetzerin Anne Birkenhauer für die deutsche Fassung neu arrangiert hat, gibt die Ich-Erzählerin, deren Name vermutlich Varda lautet, immer neue Versionen ihrer Geschichte zum Besten. Diese sind gekennzeichnet von Sehnsucht nach Liebe und Freiheit, ebenso wie dem Aufbegehren gegen weibliche Rollenklischees sowie dem Ausdruck tiefer Verletztheit. Grob beschimpft sie Ehemann, Ex-Liebhaber, Geliebten und Eltern und kämpft dabei um ihre kleine Tochter, die sie jedoch zugleich als Last begreift.
»Ich hatte schon seit Jahren einen deprimierenden Tagesablauf. Mein Mann wunderte sich, dass ich morgens nicht aufstand. Also weckte er das Mädchen immer, zog ihr ein geblümtes Kleidchen an und fütterte sie mit Haferbrei, flocht ihr zwei Zöpfe und setzte ihr den kleinen Rucksack auf. Ein Mädchen, um das du dich nicht kümmerst, sagte ich mir, wirst du nicht lieben. Ein Mädchen, dem nicht du die Zöpfe geflochten hast, ist nicht deine Tochter. Ich musste mich schützen, Es heißt, die harmlosesten Gesichter verbergen die entsetzlichsten Gedanken. Und sie hatte das argloseste Gesicht, das man sich vorstellen kann.
Im Vorwort der deutschen Ausgabe beschreibt Chalef, die ihre Schriftstellerinnenkarriere mit Gedichten begonnen hatte, die Situation, in der sie vor mehr als 30 Jahren ihren Debütroman verfasste.
Zu diesem Zeitpunkt war ich 32, verheiratet und Mutter einer 4-jährigen Tochter. Familie, Mutterschaft, Verantwortung, all diese Begriffe waren für mich noch ganz frisch und weckten zwiespältige Gefühle. Es war eine Zeit dramatischer Veränderungen, eine Zeit extremer Umwälzungen der Seele, die sich nach Harmonie sehnte, aber in ein bedrohliches Chaos geriet.
Reales Leben, Gewünschtes, Erlebtes und Imaginiertes wechseln sich im Roman ab. Er wirkt über weite Strecken eruptiv, als kotze sich die Erzählerin ihre Seele aus dem Leib. Gewaltfantasien, Scham und Verzweiflung äußert sie in surrealen Bildern.
Als wir rausgingen, war mein Mann schwanger und ich ohne Gebärmutter. Es gab keine andere Wahl, hatte der Heiler sich entschuldigt. Solange sie noch verheiratet sind, sind sie eine Einheit. Was ich ihm gegeben habe, musste ich bei ihnen wegnehmen. Ich sagte zu meinem Mann, konntest du damit nicht warten, bis wir geschiedene Leute sind? Sein Bauch schwoll schon an. Nacheinander sprangen die Knöpfe seines Hemdes ab.
Die studierte Bibelwissenschaftlerin Chalef greift auch in ihrem Erstling schon neben salopper Alltagssprache auf die alten Sprachschichten des Hebräischen zurück und speist sie in ihren Bewusstseinsstrom ein, den eine starke Mündlichkeit prägt. Nicht ich ist ein dichter, kunstvoller, mitunter auch Comic-Strip-artiger Text als radikal-feministisches Empowerment vor mehr als 30 Jahren seiner Zeit voraus. Kritik und Leserschaft in Israel blieb er fremd. Die Entscheidung, ihn jetzt erneut zu veröffentlichen, ist jedoch mehr als eine profitorientierte Resteverwertung. Denn inzwischen ist Selbstentäußerung in der Literatur ebenso wenig verstörend wie Beschreibungen ungleicher Geschlechterbeziehungen oder die fragmentarische Erzählform. Und doch wirkt in der zunehmenden literarischen Realismusspießigkeit die Drastik des Textes deplatziert. Wie schön! Mit großer monologischer Wucht, aggressiv, grotesk und klagend kommt dieser Roman daher. Das Anliegen der Autorin, sich ihres Leids, des Mutterseins, Tochterseins und Frauseins entledigen und neu finden zu wollen, wird schmerzlich spürbar und bleibt aktuell.
Seruja Chalef, nicht ich, wurde aus dem Hebräischen übersetzt von Anne Birkenhauer. Berlin Verlag, 208 Seiten, 24 Euro. Sie hörten Carsten Huck. Im Jahr 1994 hat sich ein Mann aus Köln, der damals noch kein Verleger war, ernsthafte Gedanken gemacht über den Umgang der Deutschen mit ihren Exilschriftstellern. Seit 30 Jahren führt Thomas B. Schumann seinen Ein-Mann-Verlag für Exilliteratur. Ein Mann, das heißt, er macht wirklich alles alleine, vom Auffinden der Texte bis zum Lektorat und zur Korrektur. Ich habe Thomas B. Schumann vor der Sendung gefragt, ob es denn für ihn den einen zündenden Moment gegeben hat, in dem er dachte, das mache ich, das ist mein Projekt.
Ja, das hat eine etwas längere Vorgeschichte. Ich habe in Kirchberg bei Zürich mir den Friedhof mit dem Grab von Thomas Mann angesehen und wusste eben, dass er da die letzten Jahre gelebt hat und habe mir dann das Haus auch angesehen. Und dann gab es irgendwie so einen Impuls, es war dann so ein Schlüsselerlebnis, habe ich einfach da geklingelt, habe das Hausmädchen gefragt, ob ich ein Autogramm von Katja Mann bekommen könnte. Thomas Mann war ja schon lange verstorben. Und dann kam sie zurück, hatte nachgefragt und mit einer Buddenbrooks-Ausgabe mit einer Widmung für Thomas Schumann mit allen guten Wünschen, Katja Mann. Und später hat sie mich dann nochmal empfangen. Wir hatten auch sehr über das Thema Exil gesprochen und dann habe ich also im Laufe der Jahre sehr, sehr viele Exilautoren besucht, auch sehr viel gelesen. Ich habe in Antiquariaten dann Exilliteratur gekauft in den ausländischen Städten und dergleichen und habe da sehr viel eben interessante Texte zur Kenntnis genommen und habe mir gedacht, die müsste man doch eigentlich wieder zugänglich machen.
Die persönliche Begegnung ist für Sie ganz wichtig geblieben. Sie haben rund 200 Exilautorinnen und Autoren noch persönlich gesprochen. Die meisten lebten ja in London, in Paris, auch in New York. Wie haben diese Menschen denn reagiert, wenn sie aus Deutschland gekommen sind und gesagt haben, ich kenne sie, ich weiß, wer sie sind?
Ja, also es gab natürlich einige Berühmte, wie Canetti und so, die nicht in Vergessenheit geraten waren. Aber es gab auch sehr erschütternde Begegnungen, zum Beispiel mit Irmgard Keun, die zu dem Zeitpunkt, das war also in den 70er Jahren, überhaupt nicht mehr bekannt war. Oder ein Walter Mehr, ein großer Satiriker, ziemlich verbittert und unzufrieden. Naja, also es waren wirklich sehr bewegende Begegnungen. Ich war mitunter auch der erste Mensch aus Deutschland, das muss man sich vorstellen, der den oder die kontaktierte, ja.
Das erste Buch, das bei Ihnen gedruckt wurde, war 1994 ein Gedichtband von Hans W. Kohn. Er wurde 1916 in Breslau geboren, starb 2004 in London und er war relativ bekannt als Psychoanalytiker. Als Dichter, als Lyriker konnte man ihn dann bei Ihnen entdecken. Wie, Herr Schumann, finden Sie die Texte, die Sie verlegen?
Also im Falle Hans W. Kohn war das so, ich kannte auch Erich Fried und habe ihn gefragt, ob er noch von London Autoren, Autorinnen kennen würde, die eben nicht wieder bekannt geworden sind. Ja, und die anderen Texte ist halt so, ich habe in Antiquariaten und im Ausland sehr viel Büchern zusammengetragen und habe da sehr viel gelesen. Also zum Beispiel ein Max Osborn oder ein Walter Rode oder eine Jo Mihaly. Das ist doch ein Kulturgut, das muss man doch irgendwie wieder zugänglich machen. Und, ja, dann habe ich halt damit angefangen.
Die Liste Ihrer Bücher ist tatsächlich sowas wie eine Erinnerung an die Geschichte der Emigration. Und Herr Schumann, man kann durchaus sagen, dass in diesen Tagen auch Erinnerungen wach werden, wenn wir Berichte lesen über ein geheimes Treffen der AfD, in der es um eine gezielte Diskriminierung und Ausweisung von Bürgern aus Deutschland geht, unter dem Stichwort der Remigration. Was lösen diese Berichte denn in Ihnen aus?
Ja, das ist unfassbar. Das hätte ich mir also nicht träumen lassen, dass man sowas je wieder erleben würde. Und Georg Stefan Troller, auch einer meiner Autoren, hat vor gar nicht so langer Zeit gesagt, er hätte also den scharfen Geruch der 30er Jahre in der Nase. Und ja, genau, das ist es. Ne? Und ich meine, der Mann ist ja überhaupt ein Phänomen, der ist jetzt im Dezember 102 geworden und ist noch aktiv. Also das ist natürlich sehr erfreulich.
Die Edition Memoria ist ja durchaus, der Titel sagt es, ein Verlag gegen das Vergessen. Sagen Sie uns doch noch ein paar Sätze zu Wohl und Wehe eines Ein-Mann-Verlags in Zeiten, in denen Verlage unter einem erheblichen ökonomischen Druck stehen. Wie geht es Ihnen und was motiviert Sie zum Weitermachen?
Also zum Weitermachen motiviert mich, dass es da wirklich um interessante, wichtige, vielfach noch aktuelle, ästhetisch ansprechende Texte geht. Und das ist vielleicht so eine Art hoher Griff jetzt, eine Art Sendungsbewusstsein. Diese Texte müssen wieder bekannt gemacht werden. Ja, ökonomisch, es geht immer noch. Was ich mir natürlich manchmal wünschte, wäre etwas mehr Verkauf bei einigen Titeln. Bei anderen ist es okay. Es soll einfach und muss weitergehen. Und ja, ist mein Anliegen. Eben.
30 Jahre Edition Memoria. Gibt es einen Titel, auf den Sie besonders stolz sind?
Ja, da könnte ich natürlich einige nennen, aber würde mich eben konzentrieren. Vor allem natürlich von der Judith Kerr, die ja nun nie vergessen war, sondern durch Hitlers, als Hitler das Rosa Kaninchenstall immer sehr, sehr, sehr beliebt war. Dass ich ihre Autobiografie unter dem Titel Geschöpfe mit Illustrationen und dergleichen verlegen konnte, pünktlich zu ihrem 90. Geburtstag. Und als das Buch rauskam und das ist dann wirklich sehr gut gelaufen, manch einer erstaunt, ja, wieso ist das nicht in einem großen Verlag erschienen? Ja, okay, ich habe mich darum gekümmert und da bin ich also wirklich sehr froh darüber. Dann natürlich auch Elisabeth Manwart-Wese, ist ja jetzt schon etwas länger her. Ihr zwei Erzählungsbände ist natürlich auch ein schöner Erfolg gewesen und ein bekannter Name. Oder noch schlussendlich der schon erwähnte Georg Stefan Troller.
Sagt der Verleger Thomas B. Schumann. Das jüngste Buch in seinem Verlag ist ein biografischer Bericht des Kunsthändlers Hugo Perls. Er kannte die Kunstwelt der Weimarer Zeit wie seine Westentasche. Perls emigrierte 1941 nach New York und dort verstarb er 1977. Mehr Literatur heute Abend in der Sendung Kultur heute, nämlich einen Bericht von einer Veranstaltung im Literarischen Kolloquium Berlin. Dort kamen Vertreter der deutsch-arabischen Kulturszene mit Autorinnen und Autoren aus Israel zusammen, um über Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und die zunehmende Polarisierung der Debatte in Deutschland zu sprechen. Das war's im Büchermarkt. Hier geht's weiter mit Forschung aktuell. Ralf Krauter verrät Ihnen nach den Nachrichten, wie die Wollhaar-Mammuts lebten und woher man das weiß. An dieser Stelle dankt für Ihre Aufmerksamkeit Tanja Lieske.